Wir haben die 60er Jahre. Der Kalte Krieg herrscht. Wir befinden uns am Ost- und Westübergang von Berlin am Checkpoint Charlie. Die Hitze des Tages ist noch am Abend um 22.15 Uhr noch vollkommen da. Es ist sehr schwül und ein Gewitter liegt in der Luft. Viele Menschen drängen sich mit zu Hunderten an diesen Übergang und wollen rüber nach West-Berlin, nach Ost-Berlin rübergehen. Auch ein Mann, der mittelgroß ist, etwa 35 Jahre alt, einer mit kräftiger Statur, der sich auch Schritt für Schritt dem wachhabenden amerikanischen Militärpolizisten nähert. Dort angekommen, greift dann seinen Sakko und gibt dem wachhabenden Polizisten die Papiere. Und er studiert diese Papiere. Länger als gewohnt bei den anderen, als ob er Verdacht schöpfte. Das macht dem Mann jetzt Unbehagen. Was soll ich tun? Der Polizist spricht mit jemand anderen und schaut auf die Papiere. Und er merkt, es ist jetzt eine Entscheidung zu treffen. Denn er trägt einen Mikrofilm bei sich. Und der Mikrofilm ist so wichtig, dass er nach Ost-Berlin kommt, weil er diesen Kalten Krieg entscheidet. Er ist KGB-Offizier und muss darüber. Wenn der Polizist wüsste, dass er sogar eine Pistole bei sich hätte. Eine Entscheidung musste her. Er rutscht hin und her und dann läuft er los. Er rennt zu dem anderen Grenzposten der DDR. Er muss darüber kommen, mit aller Gewalt. Der Militärpolizist legt seine Maschinengewehr in Anschlag und ruft, stopp, 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 wir schießen, stopp, stopp. Und er läuft und er läuft. Er setzt an zum Sprung, um über diese Absperrung zu kommen. Sirenen heulen, das Flutlicht ist auf einmal, erhält den ganzen Platz. Alle amerikanischen Soldaten springen auf, laden ihre Maschinengewehr durch. Und nochmal rief er, stopp, stopp. Und er setzt zum Sprung an, um über diese Absperrung zu kommen. Und dann hört man nur noch das Hallen der Maschinengewehre. Kugeln treffen seinen Körper. Und er sackt auf diese Absperrung zusammen. Der wachhabende Polizist, der ihn eben noch kontrolliert hat, rennt zu diesem schwer getroffenen Mann. Und mit einer Hand im Anschlag seines Maschinengewehrs, mit der anderen Hand dreht er ihn zur Seite auf den Rücken. Und dann schaut der KGB-Offizier ihn ins Gesicht und sagt, ich sterbe für den Kommunismus. Wofür lebst du? Und dann verschied er. Eine wahre Begebenheit, wie aus einem James-Bond-Film, ja? Ich sterbe für den Kommunismus. Wofür lebst du? Als Jesus am Kreuz starb, sagte er als letztes, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Heißt es im Lukas-Evangelium. Und im Johannes-Evangelium heißt der letzte Satz, es ist vollbracht. Und jeweils heißt es dann, er verschied. Als der erste Märtyrer, der für Christus gestorben war, durch eine Steinigung und in seinen letzten Atemzügen war, heißt es von Stephanus, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und als zweites sagt er, als er dann auf die Knie gefallen ist, Herr, rechne ihn diese Sünde nicht an. Und als er das gesagt hat, verschied er. Der eine Erste, dieser KGB-Offizier, sagt, ich sterbe für einen atheistischen, totalitären Staat. Jesus starb im Glauben, Gott, zu dir komme ich jetzt. Und der Stephanus starb, weil er an den Herrn glaubte. Nimm mich jetzt zu dir. Was wäre dein letzter Satz, wenn du abtreten würdest und hättest noch die letzten Atemzüge zu tun und würdest jemandem noch was mitteilen? Was würdest du sagen? Der letzte Satz ist so ein entscheidender Satz, weil da sagt man, was man glaubt, woran man festgehalten hat, für was man gelebt hat. Wofür lebst du? Ich hatte mich mit diesen Gedanken jetzt gerade ganz intensiv mal beschäftigt. Das hat auch eine Vorgeschichte, die ich jetzt gerade erzählen möchte. Dauernd kam mir so in den Kopf in den letzten 2 Jahren, bedingt dass ich zum Arzt mal gehen sollte, bedingt dadurch, dass meine Familie, einige schon an Krebsleiden gestorben sind, dachte ich, müsste ja in dem Alter, wo du jetzt bist, ja auch mal gehen. Aber ihr könnt euch vorstellen, das druckt man schon ganz schön rum und macht diesen einen Termin nicht aus beim Arzt. Und am Anfang des Jahres hatten wir Jugendliche von der Moschee aus Bendorf bei uns zu Gast. War ein genialer Abend. Und dann arbeitete ein Mädchen bei einem Hautarzt. Und ich zeige dir mal so meine Mutter mal, das war hier. Sollte man mal einfach mal gucken, so, einfach mal so, Vorsorgeuntersuchung. Ja, soll ich das? Wisst ihr, warum ich nicht gehen wollte? Warum wohl? Weil ich die Nachricht nicht hören wollte, sie haben Krebs. Mal ganz ehrlich, geht das nicht vielen von uns so? Deswegen will man gar nicht dahin gehen. Okay, ich dachte, wäre ja nicht verkehrt, wenn sie das schon sagt. Sie hat ja ein bisschen Ahnung. Und dann habe ich mir einen Termin geben lassen, war dann auch hingegangen. Der hat sich das angeschaut, der Arzt. Und der sagte, es ist alles okay. Alles okay. Aber ich kann euch sagen, der Weg dahin und im Wartesaal, da zu sitzen, bis dass der Arzt da mich reinrief, da geht schon so einiges durch. Ich habe gedacht, ich kriege gleich meine Sterbeurkunde. Ja, so war ich schon dran. Aber eine Sterbeurkunde kriegt man eigentlich immer erstmal, wenn man tot ist. Ja, das wisst ihr vielleicht. Also wenn ich Beerdigung halte, muss ich mir immer die Sterbeurkunde zeigen lassen. Und dann darf ich erst jemanden beerdigen. Ja. Okay, ich dann weg. Ein halbes Jahr später soll ich wiederkommen. Das war jetzt, jetzt vor kurzem, Oktober. Dann hat man nochmal untersucht, nochmal ein Foto gemacht. Und dann sagt er, oh, ist ein bisschen größer geworden. Ja, wir schicken das mal ein, schneiden es raus, schicken es ein. Ja, okay. Und jetzt war ich am Donnerstag da, habe die Fäden ziehen lassen und dann war der Befund auch da. Der Arzt kam dann rein, ich saß diesmal außergewöhnlich ruhig auf meiner Pritsche, ja, außergewöhnlich ruhig, weil sonst habe ich mich immer verrückt gemacht. Und dann sagt er, Sie haben Krebs. Sie haben da was. Im Anfangsstadium. Ui, okay. Und alles, was er dann sagte, war so ganz weit weg, aber irgendwie erreichte mich das noch, ja. Und dann hörte ich nur noch Begriffe wie Anfangsstadium, Operation, ist nicht so schlimm und so weiter und so fort, ja. Und da dachte ich, wow, wenn jetzt der Krebs so an mir rum am Knabbern ist und man nichts tun würde, denn er sagte noch ein, zwei Monate später, sah es ganz anders aus. Vielleicht wisst ihr, Hautkrebs ist sehr aggressiv. Das kann ganz schnell sich dann erledigt haben. Und so muss ich nächsten Donnerstag hin zur Operation. Und dann könnt ihr euch vorstellen, an dem Donnerstag habe ich mir ein paar Gedanken gemacht. Über Tod, über mein Leben. Was würden andere wohl sagen, wenn die an meiner Beerdigung wären? Das würde ich dann gerne mal hören. Ja? Was würde von mir über mich gesagt werden? Was denken die? Und für was stehst du eigentlich persönlich ein? Was prägt dein Leben? Was ist dein Lebensinhalt? Könnt ihr euch vorstellen, dass jeder wahrscheinlich von uns darüber mal nachdenkt, wenn man so eine Nachricht hört. Wenn ich das erzähle, bin ich jetzt kein Mitleid, ja, also ist ja alles nicht so schlimm. Wird ja alles operiert und so. Aber ich fand das interessant, dass es einem so, so eine Sache erstmal einen so kräftig ins Nachdenken wird oder Nachdenken kommt, wenn man so etwas hört. Wisst ihr, mir fiel dabei ein Zitat ein. Ein Zitat, für den jemand mal sagte, und er sagte Folgendes. Es gibt ganz viele Menschen, die gehen über diese Welt und hinterlassen viele Fußspuren. Aber es gibt wenige Menschen, die hinterlassen Eindrücke. Und ich möchte einer dieser Menschen sein, die Eindrücke hinterlassen. Die Menschen, wo Menschen sagen, der hat mir Mut gemacht. Der war da, als meine Tränen liefen, er hat sie getrocknet. Er hat mich angefeuert, an Gott dran zu bleiben. Er war immer für mich da. Ich möchte jemand sein, wo die Menschen später mal sagen, wenn ich abtrete, komm, wir machen dem ein Denkmal. Weil er uns so viel Gutes hineingelegt hat. Ich meine, ich brauche das nicht, ja. Aber ihr wisst, was ich meine, ja. Jemand, der mein Leben positiv geprägt hat. Das muss nicht nur ich als Prediger sein, das kann jeder von uns sein. In seinem Umfeld, in seinem Rahmen. Ich habe mir gedacht, überleg mal, was würde an deiner Beerdigung gesagt werden? Über dich. wenn du sterben würdest? Und die Leute stehen da, was würde der Pastor sagen? Meine Pastor kriegt ja immer nur das gesagt, was die anderen so toll finden, aber was nicht so toll ist. Ja? Das lässt man meistens stecken. Ich bin meistens, ich bohre da bei den Leuten immer nach, was war denn nicht so toll bei dem, und sage das aber auch bei Beerdigung, weil ich weiß ja, dass ich keinen Heiligen darf beerdige. Aber überleg mal, was würde bei dir wohl gesagt? Wie bewertest du selber dein Leben bisher? Welchen Note würdest du dir geben? Welche Note auch, sag ich mal, der Hingabe an Gott? Es gebietet sich an so einem Tag wie heute, am Toten Sonntag, mal darüber nachzudenken. Wofür stehst du ein? Wisst ihr, interessant ist doch, wenn man je älter wird, man liest als erstes immer so die Todesanzeigen. Ja? Also ich bin noch nicht so alt, ich bin da noch nicht so dahinter. Aber was steht denn da immer so für Sätze? Ja? Wie zum Beispiel, nie dachtest du an dich? Oder so Sätze wie, nur für die deinen, für die deinen Streben war deine höchste Pflicht. Oder Arbeit war dein Leben. Ein Prediger sagte mal, manchmal, wenn man die Anzeigen so liest, meint man, man beerdigt ein Pferd, ja, aber nicht einen Menschen. Was würde wahrscheinlich bei deiner Todesanzeige stehen? Zwei Jungs waren mal an einem See am Laufen und der hatte gerade zu der Zeit Niedrigwasser. Und ich sprang da hin und her und schaute mal rein und warfen Steine da rein und ließen die so über das Wasser gleiten. Und dann schaute der eine und sagte, hey, komm mal her, komm mal her. Das Wasser ist nur so niedrig, guck mal die Steine, die man da sieht. Und beim genauen, näheren Hinsehen haben sie gesehen, dass es Grabsteine sind. Und dann, ey komm, guck mal, hier 1835, 1879 gestorben und 1878 geboren und 1947 gestorben. Und sie, der eine sagte, hey schau mal, ist das nicht verrückt? Zwischen Geburtsdatum und Todesdatum ist immer der gleichbleibende Strich. Immer der gleichbleibende Strich. Egal wie lange man gelebt hat. Immer dieser gleichbleibende Strich. Was machen wir in dieser kleinen Zeit des Striches? Hier auf dieser Erde. Zwischen Geburtsdatum und Todesdatum. Als ich mit 18 Jahren zum Glauben an Christus kam, las ich einen Bibelvers, der eigentlich mein Lebensmotto wurde für mich in meinem Leben. Einer, den ich nach dem Johannes 3,16 Vers als zweites auswendig gelernt habe, weil er mir so wichtig war. Eigentlich, man kann sagen, das ist auch mein Lebenskonzept. In Galater 2,20 bis 21, das sind die zwei Verse, die mich so bewegen in meinem Leben, da heißt es, durch das Gesetz nämlich war ich zum Tode verurteilt. Und dieses Urteil ist tatsächlich an mir vollstreckt worden. Das heißt, mein altes Leben ist beendet, damit ich jetzt ganz neu für Gott leben kann. Durch den Glauben erkenne ich, dass mein altes Leben mit Christus am Kreuz gestorben ist. Jetzt habe ich ein neues Leben. Es wird nicht mehr von meinem alten Ich bestimmt, sondern von dem auferstandenen Christus, der in mir lebt. Mein Leben auf dieser Erde erhält seinen Sinn durch den Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der mich geliebt und sicher in seine Liebe für mich geopfert hat. Niemals, niemals werde ich Gottes unverdientes Geschenk ablehnen. Sätze kommen hier vor, mein altes Leben ist beendet, damit ich jetzt ganz neu für Gott leben kann. Jetzt habe ich neues Leben. Mein Leben auf dieser Erde erhält einen Sinn. Ich lebe für den auferstandenen Christus. Zwei herrliche Verse, die mir immer wieder in den Kopf kommen, weil die für mich so wichtig sind. Meine alte Lebensphilosophie habe ich, die ich bis zum 18. Lebensjahr gelebt habe, wo ich einfach mein Ding gemacht habe, wo ich einfach überlegt habe, was gefällt dir, was machst du, was würdest du gerne mal lernen, für einen Beruf ausüben und so weiter und so fort, habe ich immer mit mir ausgemacht. Aber wo Christus in meinem Leben kam, da habe ich gefragt, Christus, was willst du? Was soll ich lernen? Wie soll ich leben? Was soll ich tun in meiner Gemeinde? Welchen Dienst? Was soll ich diesen Menschen sagen, der jetzt traurig ist? Christus, wo willst du mich jetzt hinstellen? Wisst ihr, es gab solche, zum Beispiel, wo ich im Sägewerk gearbeitet habe, da habe ich großen Auslandshandelskaufmann gelernt. Da hatte ich nie so große Lust gehabt, auf diese Firmenfeiern zu gehen, weil da hieß es nur Becher hoch und bis zum Abwinken, Chef bezahlt, nutzen wir es aus und dann lag man irgendwann in der Ecke und kauerte so vor sich hin. Könnt ihr euch vorstellen, ich glaube, da würden wahrscheinlich kaum einer von euch hingehen wollen. Und dann habe ich gesagt, okay Gott, ich gehe da hin. Aber nur unter der Bedingung, habe ich immer mit Gott einen Deal ausgemacht, wenn du mich an dem Abend gebrauchst für irgendeinen Arbeitskollegen von mir, dann gehe ich hin. Okay, das habe ich ihnen dann auch gesagt und dann bin ich hingegangen. Und dann müsst ihr euch so vorstellen, die haben alle Bier bestellt und ich habe immer ein Dunkelbier bestellt, das heißt Malzbier. Ich habe immer ganz gern Malzbier getrunken, ja. Und dann habe ich natürlich immer Sprüche anhören müssen, oh, Werner, sei mal ein ganzer Kerl, trink mal ein Bier und so. Aber mir schmeckt das nicht. Also nicht, weil ich nicht will, mir schmeckt das nicht. Ja, tut mir leid. Manch einer meint, oh, der muss ein ganzer Mann sein eigentlich, wenn du mal ein Bier trinkst, dann bist du einer. Aber irgendwann haben die gedacht, hey, cooler Typ. Obwohl wir ihn eintrichtern, er müsste mal ein Bier trinken, trinkt er immer sein Malzbier oder Cola. Ja? Und die sagten, hey, cool, dass du das Rückgrat hast, so zu sein. Und dann waren die Leute immer offen. Und an den Abend hatte ich die besten Gespräche gehabt. Konnte Menschen helfen. Für sie beten. Einfach da sein. Vor dem 18. Lebensjahr hätte ich wahrscheinlich mitgebechert. Nach meinem 18. Lebensjahr nicht. Das ist das, was das Leben mit Christus ausmacht. Anders zu sein. In 2. Korinther 3, Vers 3, heißt es, dass wir ein Brief Christi sind. Nicht mit Tinte geschrieben, sondern mit dem Geist Gottes. Wir sind ein Brief Christi. Dachte ich, wow, cooles Bild. Das heißt, Gott schreibt mit uns Geschichte. Er schreibt den Lebensverlauf in unseren Brief hinein. Aber er schreibt auch zugleich eine Botschaft da hinein. Ein Brief ist nicht etwas, was ich für mich behalte, sondern ein Brief ist etwas, was jemand anders zu lesen bekommt. Was kriegen die Menschen von dir zu lesen? Was steht da drin? Gibst du das gerne anderen zum Lesen? Christus hat was reingeschrieben, das ist für die anderen bestimmt. Nicht für dich, sondern für die anderen. Dürfen die das lesen? Oder bist du Geheimpost? Wisst ihr, das Schöne ist, dass in jedem Leben von uns steht etwas Wundervolles drin. Das soll den anderen Trost geben. Das soll jemand anderen auf den Weg führen. Das soll dem anderen eine Hilfe sein. Deswegen stellt euch bereit. Stellt euch Gott zur Verfügung, dass er etwas reinschreiben darf und jemand anderem zum Lesen geben darf. Das ist ganz wichtig. Das könnt ihr auch selber machen, aber das will er durch dich machen. Wisst ihr, Annette hat es eben vorgelesen, fand ich toll, den Psalm. Was bringt das mir, wenn ich arbeiten gehe für mein Haus, für mein Auto und ich schaffe ständig Dinge an, die vergänglich sind? Wir müssen doch sagen, all das, was wir für das wir bezahlen, geht irgendwann kaputt, wird irgendwann zerstört. Oder streiten sich die Erben drum. Aber irgendwann geht es kaputt. Das Einzigste, was ich auf dieser Erde tun kann, was Ewigkeitswert hat, ist das, was ich in den Menschen hineinlege. Das hat Ewigkeitswert. Weil dieser Mensch wird ewig leben, auch wenn er stirbt. Deswegen ist das so wichtig, dass wir in dieser Zeit nicht unsere Zeit damit vergeuden, in so vergänglichen Sachen zu investieren, sondern in Menschen zu investieren. Dass wir uns dafür Zeit auch einräumen, ist ganz wichtig. In erster Linie für unsere Familie, dass wir für sie Zeit haben, in unsere Kinder investieren, unsere Frau oder Mann und dann drüber hinaus, in der Gemeinde, bei Freunden, bei Nachbarn. Wir müssen da nochmal ganz neu umdenken. Denkt dran, wir haben nur diesen kleinen Strich zwischen Geburtsdatum und Todesdatum. den Gott uns zur Verfügung stellt, das ist nicht viel Zeit. Das ist nicht viel Zeit. Und diese Zeit sollen wir nutzen. Ich weiß nicht, wer von euch die Idea Spektrum bekommt. Wer bekommt die Idea Spektrum? Weiß auch, was ich damit, welche Zeitschrift das ist. Ja? In der jetzt aktuellen Zeitschrift, weiß nicht, ob du sie gelesen hast, war jetzt nur einer, ist eine christliche Zeitschrift, wer es nicht weiß, mit vielen Nachrichten über Kirche, Freikirche und so weiter. Und da dachte ich, fand ich ja mal interessant. Den Artikel habe ich mit als erstes gelesen, da ging es um Nahtod. Ja? Fand er ganz interessant, auch jetzt in der Woche habe ich im Radio einiges gehört, hat da so ein Professor darüber philosophiert. Aber ein Christ sprach darüber, weil er das erfahren hatte. Ein CVJM-Sekretär, weiß jetzt gar nicht den Namen, und der war beim Bergsteigen und stürzte ab. 70 Meter runter. Und kam dann heftig auf, Schmerzen ohne Ende und das sah gar nicht gut aus. Und dann kam man mit Hubschraubern an, Pipapo, um ihn da rauszuholen in den Bergen. Und dann ging es ihm so schlecht, weil er so voller Schmerzen war und er sich so quälte, dass er sich wünschte, zu sterben oder nicht zu sterben. Also war so da hin und her. Und dann auf einmal sagt er, so heißt es in dem Artikel, dass auf einmal eine Stimme da war. Und die Stimme sagte, was hast du in deinem Leben gemacht? Ah, ich habe doch in der Gemeinde gearbeitet, Herr Jesus. Ich war hier in der Gemeinde. Okay, dann Stille. Dann nochmal die zweite Frage. Was hast du mit deinem Leben gemacht? Na, du weißt das doch. Ich habe Jugendarbeit gemacht. Ich habe gepredigt in meiner Gemeinde. Du kannst andere oft darüber fragen. Wieder Stille. Und dann steht wieder die Frage. Was hast du aus deinem Leben gemacht? Und dann dämmert es ihm. Es ging gar nicht darum, was ich gemacht habe, sondern was ich gelehrt hatte. Und er sagte, ich glaube, dass Christus für mich gestorben und auferstanden ist. Und als er das sagte, wurde auf einmal, heißt es, Licht um ihn herum. Und es war nur schön. Und er fühlte sich wie zu Hause. Und dann kam er leider zurück, so sagte er es, in die Gegenwart. Man hat ihn zurückgeholt. Ich fand diese Geschichte interessant. Jesus fragt, was hast du gemacht? Und wir melden uns ja das und das und das. Aber das Wichtigste ist, dass wir Christus beim Sterben in der Hand haben, dass er uns hält, oder? Und dass wir dann auch ihm gegenübertreten können und sagen, Herr, das Leben habe ich genutzt, was ich hatte. Wisst ihr, wenn ich darüber spreche, ist das auch, weiß ich, wie schwer das ist. Wenn ich jetzt so erzähle, habe da was Tolles gemacht, weiß ich auch, ich habe auch vieles nicht Tolles gemacht. Ja? Aber wisst ihr, ein Vers macht mir unheimlich Mut. Der steht in 2. Korinther 12,9. Da heißt es, lass dir meine Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Es ist nicht leicht, nach den Maßstäben Gottes zu leben, mein Leben immer so zu überlegen, Gott, was willst du gerade von mir, weil wir haben ja auch eigene Wünsche und die sind ja, werden ja auch von Gott respektiert. Ist ja nicht so, dass wir auf einmal wie im Kloster leben sollen. Wir dürfen die Dinge auch tun, an denen wir Spaß haben. Und ich genieße mein Leben. Das kann ich euch sagen. Aber wie oft ist es so schwer, daran zu denken, Gott, was willst du jetzt eigentlich? Oder die Maßstäbe Gottes zu leben. Und hier heißt es, lass dir meine Kraft genügen, der du schwach bist. Das schreibt Paulus, wenn wir die Verse zuvor lesen, der unter großen Qualen leidet unter seiner Krankheit. Dreimal hat er Gott gebeten, lass mich sterben. Es ist so schrecklich, lass mich sterben, ich halte die Schmerzen nicht aus. Und dann sagt Gott, nee, du stirbst nicht, ich lasse dich hier. Lass dir meine Kraft genügen. Wo sind wir schwach? Wo fühlen wir uns hilflos? Wo führt uns vielleicht eine Krankheit an Grenzen? Vielleicht auch Altersschwäche, finanzielle Not oder Streit? Wo werden wir ganz schnell an Grenzen geführt? Und das Gute ist, dass dieser Satz auch dir gilt. Lass dir an meiner Kraft genügen. Lass dir meiner Gnade genügen. der du schwach fühlst, wo du vielleicht nicht immer an mich denkst, nicht immer meinen Weg gehst, und doch bin ich bei dir. In der Todesstunde oder hier jetzt auf Erden. Du bist ein wunderbarer Brief mit einem wunderbaren Wohlgeruch, heißt es an einer anderen Stelle. Du bist schön anzusehen und zu lesen. Ich hoffe, diese Gedanken heute aus dem Wort Gottes stoßen etwas an, wo du mal drüber nachdenkst. Vielleicht bietet sich das heute mal am Sonntag an. Wofür lebst du? Wofür stehst du ein? Was würden die Menschen an deinem Grab sagen? Und welchen letzten Satz würdest du sagen, bevor du abtrittst? Denk mal drüber nach heute, vielleicht auch zu zweit. Ja, das wäre doch ganz interessant. Amen.